Ja, auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Unsere Freizeitgruppe wartete auf eine kleine Bahn, um damit in das Erdreich hineinzufahren und uns ein Bergwerk anzuschauen. Es war total voll und wir mussten wirklich gucken, dass wir in diesem Strom der Ein- und Aussteigenden nicht untergingen und einen Platz fanden. Und ein junger Mann von dieser Freizeit fand keinen Platz und war darüber so frustriert und ärgerlich, dass er wegsauste und vor sich hinschimpfte und weglief. Und ich sah einen freien Platz und rief hinter ihm her, hier ist noch einer, hier ist noch ein freier Platz. Und er lief und lief, hier ist einer, ich wurde immer lauter, hier ist ein Platz, komm zurück. Und irgendwann merkte ich, der hört mich, der hört mein Komm zurück, aber der will gar nicht. Der läuft weiter. Ich steige in den Zug rein und während der so in das Erdreich hineinratterte, ärgerte ich mich so still vor mich hin, dass er einfach nicht gehört hatte. Und während ich mich so ärgerte, kam Gott zu mir durch und sagte, ja, Annette, so ist das mit euch Menschen, so ist es mit dir ganz oft. Ich rufe dich, du hörst nicht, du läufst deinen Weg weiter. Und so machen es die Menschen auch. Ihr hört nicht, ihr kommt nicht zurück, obwohl ich euch rufe. Dein Glück, dass ich nicht aufhöre, dich zu rufen. Und genau das, was ich da erlebt habe, ist auch das Predigtthema, ist das, was Amos den Israeliten sagt. In Amos 4, und doch seid ihr nicht zurückgekommen. Das ist das, was Gott permanent immer wieder sagt, und doch seid ihr nicht zurückgekommen, obwohl ich das und das und das getan habe, versucht habe, euch deutlich zu machen, ihr seid nicht zurückgekommen. Und dann endet er dann damit in Amos 5 mit der Einladung Gottes, kommt doch endlich zurück. Das ist das, dieses Spannungsfeld, in dem sich heute das bewegt, was Amos hier zu sagen hat. Amos, ein Mensch, der eigentlich gar nicht Prophet gelernt hat. Er war Viehzüchter, er war Maulbär, Baumzüchter. Ich habe das Wort ganz oft geübt, aber ich kriege das nicht flüssig hin. Und er lebte überhaupt nicht in Israel, sondern in Juda. Das Reich Israel war damals schon getrennt, nicht so vereint wie unter David und Salomo. Und in Israel herrschte König Jerobeam. Er hatte es geschafft, dieser König, durch geschicktes Taktieren, durch seine Politik, durch geschickte Kriegszüge, das Land in seinen Grenzen wieder zu erweitern. Und er hatte einen Zustand der Sicherheit und des Friedens geschaffen. Und weil durch Israel verschiedene Handelswege gingen, war Israel auch zu einem Wohlstand gekommen. Denen ging es gut. Die hatten Sicherheit, die hatten genug Auskommen. Alles war in Ordnung. Und gleichzeitig gab es auch blühende Gottesdienste. Die Menschen zogen voller Freude zu ihren Heiligtümern hin, Gilgal, Bethel, Beersheba, Heiligtümer, an denen bestimmte Ereignisse stattgefunden haben. Nämlich dort hat Abraham, hat Jakob, hat Isaak, Josef, die haben dort bestimmte Dinge, gute, große Dinge mit Gott erlebt und haben deswegen dort Altäre gebaut, Gedenkstätten gebaut. Und da pilgerten die Menschen hin. Also, es war doch alles in Ordnung. Nein, lässt Gott durch Amos den Maulbeerbaumzüchter und Viehzüchter ausrichten, nichts ist in Ordnung. Ich lese mal die Verse 4 und 5. So spricht der Herr, ihr Israeliten, geht ruhig weiterhin zum Heiligtum nach Bethel und sündigt gegen mich. Lauft nur nach Gilgal und ladet noch mehr Schuld auf euch. Bringt doch jeden Morgen eure Opfer da, liefert alle 3 Tage den 10. Teil eurer Erträge ab, mischt Sauerteig in eure Dankopfer und lasst den Rauch zu mir aufsteigen. Erzählt es überall, wenn ihr mir freiwillige Gaben darbringt. So habt ihr es doch gern. Das ist eigentlich eine Parodie. Eine Parodie auf das, was normalerweise die Schriftgelehrten die Priester am Eingang so eines Heiligtums sagten. Sie haben die Pilger in Empfang genommen. Sie haben ihnen gesagt, was nötig ist, um jetzt den Gottesdienst durchzuführen, was sie tun können, um Gott zu gefallen. Und so endete das dann eigentlich auch, diese Einführung des Priesters. So gefällt es Jahwe. Aber hier wird ganz deutlich, dieser Gottesdienst ist auf die Schiefbahn geraten. So gefällt es euch, endet es hier. Aber so soll es doch gar nicht sein. Es soll doch Gott gefallen, Jahwe gefallen. Und Jahwe gefiel es nicht. Und das machte Amos ganz deutlich. In den folgenden Versen zählt er auf, dass Gott Plagen geschickt hat. Hunger, Durst, Missernten, Pest, Krieg. Und all das sollte Israel darauf hinweisen, kommt doch zu mir zurück, dreht doch um. Und das Fazit nach jeder genannten Plage, und doch seid ihr nicht zu mir zurückgekommen. 5-mal hören wir das. Und doch seid ihr nicht zu mir zurückgekommen. Trotz all meiner Bemühungen, ihr tut es nicht. Wie kommt Gott eigentlich zu dieser Einschätzung, wo doch nach menschlichem Ermessen alles so gut läuft? Frieden, Sicherheit, Wohlstand, Gottesdienste. Gott klagt an, dass trotz all dem, trotz dem Einhalten der Opfer, trotz dieses ganz genauen Einhalten der Abgaben, Israel nicht davor bewahrt geblieben ist, habgierig zu sein, andere Menschen auszubeuten. Denn das beschreibt Amos auch. Ihr unterdrückt die Armen, ihr nehmt ihnen weg, was sie schon gar nicht mehr haben. Ihr verkauft sie in die Sklaverei, ihr bestecht Richter, Unrecht geschieht. Ihr haltet euch nur äußerlich an die Gebote. Ihr seid habgierig, ihr seid menschenverachtend, ihr beutet aus. Das war der Zustand. Und da hinein spricht Amos, so soll es nicht sein, das gefällt Gott so nicht. Wie ist es dahin gekommen? Waren die Israeliten sich zu sicher geworden? Sie waren ja schließlich das auserwählte Volk. Ist das nicht eine Garantie dafür, dass man Gottes Segen immer erhält? Und dann drückt er auch schon mal ein Auge zu. Nein, sagt Amos, so ist es nicht. Gerade weil ihr das erwählte Volk seid, schaut Gott hin. Gerade deswegen sollt ihr ein Beispiel dafür sein, was es heißt, nach meinen Ordnungen zu leben. Und jetzt, ihr Israeliten, jetzt müsst ihr die Folgen tragen. Welche das sind, darauf komme ich noch später. Wenn wir uns eben so das anhören und lesen, was Gott den Israeliten vorwirft, dann, finde ich, entdecken wir einfach ein ganz tief menschliches Problem. Menschenverachtendes Handeln zieht sich durch unsere ganze Menschheitsgeschichte. Alles, was wir an Wissen, Fortschritt, verbesserten Lebensumständen gewonnen haben, hat nicht dazu geführt, dass es weniger Gewalt, Kriege oder Ausbeutung auf dieser Welt gäbe. Markus hat das gesagt am Anfang. Das haben wir nicht geschafft. Trotz allem, was wir vielleicht sonst auf unsere Fahnen schreiben können, an Gutem, aber das haben wir nicht hingekriegt. Wir sind immer noch zutiefst davon umgetrieben, oh, der andere hat was Besseres als ich. Und ich komme immer zu kurz in meinem Leben und ich muss gucken, dass das, was ich habe, das muss jetzt für mich reichen, da kann ich nicht teilen. Es reicht für alle, teilen macht reich. Ha! Wer sagt denn sowas? Wir schaffen es nicht. Aus irgendeinem Grund schaffen wir es nicht. Wir glauben, das Recht zu haben, andere abzuwerten, mal zu übervorteilen, auf uns zu achten, Macht auszuüben. Und all das tun wir, obwohl so viele Menschen auf dieser Welt Gottes Gebote kennen. Obwohl so viele Menschen auf dieser Welt wissen, dass wir doch Gottes Geschöpfe sind, nach seinem Ebenbild geschaffen. Wieso behandeln wir uns dann nicht so? Ich weiß nicht, wer von euch das Lied von Andreas Burani und Sido kennen. Da singen die beiden davon, dass über den Zustand der Erde und dass einer auf dem Weg ins All ist und sich das Ganze von oben anguckt. Und da heißt es, wir haben uns vollgegessen und vergessen zu zahlen. Ja, das haben wir. Gerade wir in unserer westlichen Welt. Wir leben auf Kosten anderer und wir haben vergessen zu zahlen. 8 Milliarden Menschen und die Menschlichkeit fehlt. Wir leben miteinander und behandeln uns nicht menschlich. Das ist unsere Situation. Was kann uns denn helfen in dieser Situation? Wie kann es denn weitergehen? Was soll da kommen? Amos hat ja gesagt, bereitet euch vor, ihr müsst eure Folgen tragen. Begegnet Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas hört, wenn nach dieser Anschuldigung, nach diesem so schlecht seid ihr, hört, jetzt, ihr Israeliten, müsst ihr die Folgen tragen, ihr habt keine Wahl. Macht euch bereit, heißt es im Vers 13. Ja, Gott ist der Herr, der die Berge formte und den Wind schuf. Er lässt die Menschen wissen, was er tun will. Morgengrauen und tiefste Nacht sind sein Werk. Er schreitet über die höchsten Gipfel der Berge. Herr, allmächtiger Gott, wird er genannt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, wenn einer zu mir sagt, du begegnest jetzt Gott und trägst die Folgen, dass mir dann aufgezählt wird, welche Strafen ich zu erwarten habe. Aber das kommt hier gar nicht. Sondern Amos sagt, Gott ist der Schöpfer. Gott ist derjenige, der immer noch zu euch Menschen redet und die Menschen nicht im Ungewissen lässt. Gott ist der Mächtige. Das ist sein Name, der allmächtige Gott. Das ist seine Antwort. Das heißt es, die Folgen zu tragen. Ein wenig verwirrend oder unklar. Oder wie geht es euch dabei? Ich lese heraus, dass Gott ein Gott ist, der die Verbindung zu uns Menschen nicht abbrechen lässt. Er ist der Schöpfer, ja. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen, ja. Und er will, dass wir nach seinen Geboten leben, ja. Er will, dass unser Leben gelingt. Aber da, wo wir das nicht können, gibt er uns trotzdem nicht auf. Er geht immer wieder auf die Menschen zu, stellt sich vor, teilt seine Pläne mit, sucht die Beziehung. Das können wir nachlesen bei den Vätergeschichten, bei den Propheten. Und das wissen wir seit Jesus. Jesus ist zu uns gekommen, Mensch geworden, weil Gott uns nicht aufgibt. Weil er das, was wir Menschen grundsätzlich nicht können, nämlich so zu leben, wie er es sich gedacht hat, weil er das verändern möchte, weil er uns ein neues Herz geben will durch Jesus. Jesus ist Mensch geworden, um uns zu finden, um uns zu befähigen, so zu leben, wie Gott es will. Ja, und wie will er es denn eigentlich? Der Prophet Amos, der ist ganz oft dazu auch benutzt worden, um deutlich zu machen, dass wir Menschen sozial handeln müssen. Dass wir nicht einfach nur Gottesdienste feiern können, sondern dass wir sozial handeln, dass wir uns einsetzen, dass wir aufstehen, gegen Ungerechtigkeit angehen. Ich war in den 80er Jahren Studentin und ich glaube, da war man noch ein wenig streitbarer als die Studenten heute. Ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß, dass dieses Thema uns in unseren christlichen Studentengruppen auch ganz oft umgetrieben hat. Wir haben uns gestritten und ganz oft lief so etwas auch auf Trennung heraus. Weil man irgendwie auf diese Schiefbahn gekommen ist, entweder oder. Anbetung ist entweder soziales Handeln, Einsatz für die Armen und Schwachen, oder Anbetung ist Gottesdienst feiern, ist zusammenkommen und sich gegenseitig zu erbauen. Entweder oder. Aber darum geht es bei Gott nie. Es geht um ein ganz entschiedenes sowohl als auch. Es geht um unser Ganzsein. Es geht darum, dass beides zu unserem Leben gehört. Gott hat uns geschaffen, damit wir in Beziehung zu ihm leben, damit wir ihn anbeten. Andreas Burani drückt es so aus. Er sagt, von hier oben, wenn ich mir das anschaue, fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben und zu sein? Gott hat uns dafür geschaffen, um in der Beziehung zu ihm, zueinander und zu unseren Mitmenschen zu leben und zu lieben. Und er hat uns eben dazu geschaffen, dieses Leben dem anderen auch zu ermöglichen. Das beides muss zusammengehören. Es gibt nicht ein, entweder du hörst auf Amos und gehst raus auf die Straße, verlässt die Gottesdienste, oder du bist beschaulich in deinen Gottesdiensten und schaust zu, dass du noch mehr Anbetungslieder singst. Es geht um darum zu lieben, zu sein, ganz zu sein, mit ganzem Herzen bei Gott. Ich erinnere mich noch gut an die Predigt von Jörg Albrecht vor ein paar Wochen. Da ging es bei dem Propheten Jesaja auch genau darum: Ihr sollt aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Und wie macht ihr das? Und dann war für mich die überraschende Antwort: indem ihr den Sabbat haltet. Indem ihr euch auf Gott ausrichtet, eure Herzen von Gott verändern lasst. Und dann seid ihr veränderte Menschen und könnt als veränderte Menschen diese Welt verändern. Das muss zusammengehören. Wir haben von Gott ein neues Herz bekommen. Und dieses neue Herz, das müssen wir auch von ihm pflegen lassen, nähren lassen, damit das, was Gott sich gedacht hat an gelingendem Leben, auch ins Leben kommen kann. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Vorstellungsvermögen. Du sollst deinen Mitmenschen lieben, wie du dich selbst liebst. Das hat Jesus uns mitgegeben auf unseren Lebensweg. Und Jesus hat so gelebt. Jesus hat die Beziehung zu Gott nicht als selbstverständlich genommen, wie das die Israeliten, wie sie da in diesen Sog geraten waren, wie das vielleicht für uns ganz oft ist, selbstverständlich. Nein, Jesus hat immer wieder die Beziehung zu Gott gesucht, ist in seine Nähe gegangen, in die Einsamkeit gegangen, um auf ihn zu hören, um sich ausrichten zu lassen. Jesus hat die Not der Menschen immer an sich herankommen lassen und da gehandelt. Und Jesus hat immer die Menschen gesucht, die sich von Gott abgewandt haben. Und all das hat Jesus sich alles kosten lassen. Er hat sich selbst für uns geopfert, damit wir leben können, damit wir ein heileres Herz haben können, ohne Angst zu kurz zu kommen. Und befähigt, Neid loszulassen, befähigt, Achtung anderen gegenüber auszudrücken. Amos schreibt es im Kapitel 5, in Vers 4 und bis 6 so: Kommt endlich zu mir zurück, dann bleibt ihr am Leben. Das ist das Leben, zu Gott zurückkommen, ihm das Herz zu zeigen, anzuvertrauen und ihm jeden Tag neu die Erlaubnis zu geben: Du darfst mich verändern. Amen.